glaube, die Kinder sind schon weg. Und Sabine hat was zu erzählen. Ja, und ich freue mich drauf.
Was passiert, wenn man Gott die Kontrolle übergibt? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin PTA, arbeite in der Apotheke, das heißt in Ismaning in zwei verschiedenen Apotheken, arbeite da montags immer den ganzen Tag. Und wenn wir abends hier Lobpreisprobe haben ab 19 Uhr, dann habe ich mit meiner Kollegin ausgemacht, weil wir eigentlich bis 18.30 Uhr aufhaben. Ich gehe eine halbe Stunde früher, dass ich das alles gut schaffe. Jetzt ist es allerdings so, dass wir zu Ende März eine Filiale schließen werden. Wir gehen dann alle in die anderen beiden Filialen, die es noch gibt. Also ist alles fein, wird jeder übernommen. Allerdings hat diese Apotheke dann immer bis 19 Uhr auf. So, das war jetzt vor 5 Wochen, habe ich mal angefragt bei der Filialleitung von der anderen Apotheke, wie es denn aussieht, wann ich denn dann eingeteilt werde. Ich habe nur als Wunsch geäußert, ich würde gerne einen ganzen Tag machen und 2 halbe, so wie bisher. Und da meinte die Filialleitung, ja, du, dann mach doch den Montag weiterhin, wenn das dir passt. Dann meinte ich so, das ist ein bisschen schwierig, weil die eben so lange auf hat und ich kann dann die Kollegin nicht eine ganze Stunde allein lassen, das wäre zu viel. Und habe dann gemeint, also wenn es ginge, vielleicht doch einen anderen Tag ganz, aber schauen wir mal, sagt sie, ja, wäre praktisch eigentlich, aber gucken wir mal. Dann bin ich nach Hause und mich hat das 2-3 Tage wirklich sehr beschäftigt. Ich habe das mit mir rumgetragen, es war so einfach ungut in mir, ich war unruhig und dachte mir, oh, wie kriege ich das hin? Habe mir einen Dienstplan angeschaut, habe überlegt, oh, welche Kollegin könnte ich denn jetzt fragen, ob die vielleicht den Montag machen könnte. Und nach 3 Tagen dachte ich mir, nee, also ich gebe es dir, Gott, und kümmere du dich bitte drum. Du hast den Überblick über alles. Du weißt, was für mich gut ist, was auch für die anderen Kolleginnen gut ist. Und es ist mir erstaunlicherweise gut gelungen, das wirklich abzugeben. Also ich habe dann auch gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Und 2 Wochen später, das war dann zu Fasching, da war ich dann in der anderen Apotheke, die also offen bleibt, und habe dann sogar mit einer Kollegin zusammengearbeitet, wo ich mir schon gedacht habe, die könnte ich fragen, ob sie nicht vielleicht dann den Montag machen möchte, wobei ja gar nicht sicher war, dass ich den weiterhin machen werde. Habe dann überlegt, wie könnte ich denn jetzt da anfangen, so nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, und dann habe ich erstmal gefragt, gibt es denn eigentlich schon Dienstpläne ab April? Sagte, ja, ja, klar, und kuschelt an der Schublade und holt die raus. Und jetzt stehe ich am Montag gar nicht mehr drin. Also das ist wirklich, dachte ich mir, wow, danke Herr, das ist ganz fein, hat er das abgegeben an andere, auch für die anderen Kolleginnen ist es fein so. Und das Zuckerl obendrauf ist eigentlich, dass ich, ohne dass ich was geäußert habe an Wünschen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeiten werde. Das heißt, ich habe sogar noch ein langes Wochenende, von Freitag bis Montag. Halleluja. Ja, und da habe ich dann gemerkt, wenn wir ab und zu die Kontrolle einfach an Gott abgeben, wenn wir merken, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht weiter, was sollen wir tun, wenn man das einfach wirklich abgibt und dort lässt, dann kann er wirken, dann kann er was Gutes draus machen.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Sabine. Christian hat letzte Woche über erweckte Herzen geredet, die letzten Sonntagen. Und einfach das, was Sabine jetzt gerade geschildert hat durch ihre Zeugnis, was ihr in dem Alltag auffiel, was, wo sie Sorgen hatte, wo es ihr beschäftigt hat und wo sie gemerkt hat, ich darf es tatsächlich bei Gott abgeben. Und das Tolle ist, wenn wir lernen, Dinge bei Gott abzugeben, er geht nicht nur die Hälfte der Weg und sagt, na okay, der Hälfte Montag musst du arbeiten. Er macht so vortrefflich, er sagt, weißt du was, hast frei. Und ich finde es so grandios, wenn wir lernen, loszulassen und ihm wirklich zu vertrauen. Und das sind Übungen, die wir immer wieder in unser Leben lernen dürfen. Es ist nicht nur, hab gelernt, alles gut, sondern wir müssen es weiterentwickeln. Und mein Thema heute heißt, ein sehendes Herz. Und wir werden heute anschauen, eine Person in der Bibel, die innerlich sah und deshalb mächtige Dinge durch Gott bewirkte. Und das war David. In 1. Samuel 17, Abvers 12, in diesem Kapitel werden wir sehen, wie David beauftragt wird, seine Brüdern Essen zu bringen, die sich auf dem Schlachtfeld befinden und gegen die Philister kämpfen. Und wenn wir ein Kapitel zurückgehen in 1. Samuel 16, wissen wir vorab, dass David ab und zu noch bei seinem Vater war. Er half ihm, die Ziegen und Schafen zu hüten. Und sonst war er am Königshof und spielte Musik für Saul, damit Saul Linderung erlebt und bekommt durch diesen geplagten Geist, der ihn mit Furcht und Sorgen quälte. So David ist angekommen am Schlachtfeld und fragt, warum niemand bereit ist, gegen den Riesen Goliath zu kämpfen. Und er fragt in die Runde und sein Bruder Eliab antwortete ihm gleich, aber mit solchen Worten, die ihn richtig niedermachen. In 1. Samuel 17, ab 28. Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Und ich finde es so interessant, David antwortet und geht nicht drauf auf diese Frage. Er hat nur gesagt, was habe ich dir getan? Der ist verdutzt, weil er eine ganz andere Frage stellt und Eliab in seinen Wut und Zorn schmettert das raus. Und dann müssen wir reflektieren, war David wirklich so? Hat Eliab, der Bruder von David, wirklich etwas gesehen, die wir nicht erkannt haben in David? War er wirklich so hinterhältig? War er nur da eigentlich und hat gesagt, ja, er bringt das Essen, weil er möchte eigentlich absehen, wie dieser Kampf vorgeht? Wir haben über 1. Samuel 16 vorher geredet. Und da kehren wir nochmal zurück, weil da ist etwas ganz Gravierendes passiert, wo wir erkennen, wo David wirklich steht in seinem Leben, wie sein Charakter wirklich ist. Mitten im Vers 5 aus der Elbefelder werden wir lesen, und er heiligte Isai, und das geht zum Samuel, der Prophet, der wird beauftragt von Gott, dahin zu gehen und der neue König zu salben. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah Samuel den Eliab und meinte, ach gewiss, da steht ein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. So wem hat Samuel gedacht, wer der nächste König? Eliab. Ist das nicht krass? Er dachte von Aussehen von Eliab, he's the man for the hour. Und ich kann es so vorstellen, wir wissen es natürlich nicht, aber Samuel hat ein Gespräch mit Gott, während er durch diese Söhne geht, die alle auf die Reihe aufgestellt sind. Und ich könnte mir vorstellen, Samuel steht vor Eliab und sagt, der ist es, oder? Also der ist es. Und Gott sagt nein. Und er macht vielleicht eine längere Pause bei Eliab. Und ich denke mir, was geht in Eliab vor, während Samuel vor ihm steht? Wir wissen es natürlich nicht. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, die Familie Isai war geprägt von Missachtung und wie auf manche Familienmitglieder niedergeschaut wurde. Samuel sagte, sind das alle die Söhne? Und Isai sagt, ach so, ja, das ist einer so, ne? Das, ja, ja, wir holen ihn rein, als David. Wir holen ihn mal geschwind. Das zeigt eigentlich, dass das, was Samuel vorher gesagt hat, sammel alle Söhne, dass Isai komplett über David vergessen hat. Wie kannst du über dein eigenes Kind vergessen? Es gibt Witze davon, ne? Schwangere Frau sagt, es ist soweit, der Mann holt das Auto und fährt weg und lässt die Frau da stehen mit dem Kind im Bauch, weil er aus dem Panik. Auch solche Dinge kann man es gerade noch verstehen, aber wenn so ein krasser Moment, wenn der Prophet Samuel kommt in dein Haus und sagt, zeig mir deine Kinder, und Isai vergisst David, das zeigt mir, was in sein Herz abgeht. Minderwertigkeit kann zur Eifersucht führen. Und die wiederum führt zu einem bitteren Herzen, wo man immer eine Ausrede findet, warum der andere Mensch besser vorankommt, Sachen gelingt, als du selber. Das ist, was passiert mit einem Herz, der ständig vergleicht. Weil Minderwertigkeit sagt, ich bin nicht würdig, wenn ich meinen Blick auf mich schaue, dann bin ich eigentlich nichts. Und jetzt schaue ich auf jemand anderen und sehe, was die alles können. Und da erweckt sich dann dadurch Missgunst. Und ich finde es der Hammer, Gott sah Eliab. Er sah, was für ein Mensch er war und sagte zusammen, er hat nicht rausgeplaudert, gepetzt, hat nicht gesagt, du Eliab, na, das ist nichts. Der hat einfach gesagt, nein, ich schaue auf das Herz, Samuel, und nicht auf das Äußerliche. Und lass uns jetzt weiterschauen in 1. Samuel 17, ab Vers 31. Die Wahl der Waffen heißt es. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand den König. Der ließ ihn sofort zu sich rufen. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch von diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach, gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte ihn den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um und mühsam versuchte er, einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holten 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleude in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Bitte beachte, dass wenn wir die Bibel lesen, es ist nicht nur wortwörtlich zu nehmen in vielen Stellen, es ist auch bildlich zu nehmen in vielen Stellen. Und während ich rede, möchte ich, dass ihr beide Ohren damit aufhaben. Hier sind einige Punkte, die uns hellhörig machen sollen. König Saul sagte ihm zu David, du bist fast wie ein Kind. Das ist eine Beleidigung. Das ist echt eine Beleidigung. Er war auf seinem Hof und spielte Musik, der David. Und der Geist, der Saul quälte, verschwand immer, während er spielte. Und vielleicht sagst du, ja, Kerstin, auf dem Hof des Königs ist einiges los. Da sind schon viele Menschen, die wurseln herum. Saul hat ihn nicht erkannt. Er wusste nicht, wer vor ihm stand. Und ich habe mir gedacht, Saul, was schaust du und wo schaust du hin? Schaust du geistlich hin oder schaust du einfach im Natürlichen hin? Schaust du das kleine junge Mann hin und sagst, moi, das ist wie ein Kind. Ich lass dich los, ja, dann kämpf mal halt. Also wenn du jetzt nicht aufgibst, ich bin auch ratlos als König, dann mach mal. Oder schaust du geistlich, wer wirklich vor dir steht? Wenn jemand mir persönlich meine Linderung durch Musik helfen würde, wenn ich gequält wäre, geistlich gesehen, von Geiste, und jemand kommt und sagt, ich spiele für dich, ich würde das nicht vergessen. Würdest du es vergessen? Nein, oder? Und vielleicht sagst du an dieser Stelle, ja, aber Kerstin, manche Historiker sagen, dass das danach passiert ist. Dass David nicht auf dem Hof war während diesem Moment. Dann würde ich sagen, okay, gar kein Problem. Aber wenn du gesalbt bist als König und du hörst der Stimme Gottes, weil ein König, ein Prophet und ein Priester im Alten Testament hörte die Stimme Gottes, dann frage ich mich, Saul, was machst du jetzt gerade vor David, schaust ihn an und sagst, Mei, du bist einfach ein Kind. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Etwas hat sich verändert in Sauls Leben. Sein Perspektiv hat sich geändert. Und deshalb hat Gott gesagt, wir wählen einen anderen König aus. Und es wird David sein. Und meine Frage an dich heute ist, wir alle sehen, alle von uns sehen. Aber die Frage ist, wohin und wie? Wohin und wie? Statt Davids Herz zu sehen und die Wahrheit darin, als er sagt, und nur dieser Satz von David, nur dieser einzige Satz, denn er hat sich über das Herr der lebendige Gottes lustig gemacht. Das wäre der Hinweis für Saul zu sagen, richtig, das geht ja gar nicht. Stattdessen sagt er, na gut, zieh die Rüstung an. Davids Herz sucht Gott und ist für Gott. Und Saul hätte es erkennen sollen, schon zu Hause. Und stattdessen soll David diese Männerrüstung anziehen. Jetzt kommt dieses Bild. Was war eine Ironie? König Saul gibt David seine Rüstung. Das ist schon ironisch. Ein König gibt ein anderer werdender König seine Rüstung und sagt, zieh es an. Geh hinein in meine Fußstapfen, David, und zieh meine Rüstung an. Und David erkennt, nee, das packe ich nicht, da bin ich absolut ungewohnt, das Ding zu tragen, ich ziehe es aus. Vor dem König ist er so mutig und sagt, nee, ich ziehe das Ding nicht an und zieht es aus. David ist treu, seine eigenen Fußstapfen mit Gott zu gehen. Er lässt sich nicht ablenken. Wenn ein Herz Gott sieht, dann werden Herzen rundherum auch offenbart. Wenn ein Herz Gott sieht, dann werden andere Herzen rundherum offenbart. Ein sehendes Herz bleibt sich selber und vor allem Gott gegenüber treu. Und das ist David, er ist treu geblieben. Er hat gesagt, ich sehe das, was Gott von mir verlangt und ich werde treu darin bleiben. Und in Vers 40 haben wir gelesen, was er in den Kampf mitnimmt. Ne? Diese Schleuder, Steinschleuder. Und er nimmt 5 Steine mit. Und das ist so ähnlich wie diese Geschichte von Sabine. Also wenn der Montag, ne, wenn es einfach so ein halber Tag, das wäre gut. David nimmt 5 Steine. Okay, ich glaube, ich brauche 5. Wie viele Steine hat er gebraucht? Once! Er hat nur ein einziges Stein gebraucht. Und Gott ist so cool, der sagt einfach, nimm's mit. Nimm die 5 Steine mit. Gott verwendet 2 Sachen, die sichtbar werden in diesem Moment. Du darfst als Person alles, was du tust, für Gott geben und dich darin nutzen lassen. Und die Sachen, die du jahrelang geübt hast oder wo du aktiv drin bist, das darfst du Gott widmen. Du darfst es nicht missachten, sondern Gott widmen. Ich kenne Leute, die vor Gott kennengelernt haben oder Jesus kennengelernt haben, sind in so einer kreativen Art, haben gemalt oder getöpfert oder haben Briefe geschrieben oder waren super in der Arbeit, Dinge zu analysieren oder zu korrigieren oder einfach den Raum zu lesen und abzuchecken, was da alles geht. Die sind Begabungen, die in uns hineingepflanzt sind. Und dann lernen wir Gott kennen. Und wir denken, das ist nicht so wichtig. Statt eigentlich, dass Gott sagt, nee, das habe ich in dir hineingelegt. Das erkannte ich, bevor du mich erkannt hast. Das habe ich in dir gesehen und du hast es ein bisschen geübt und genutzt. Und jetzt gib es mir und wir machen es zusammen. Und das hat David gemacht mit diesen Steinen. Und das Zweite ist, Gott wird verherrlicht, auch wenn es in den Augen der Welt oft keinen Sinn macht. Ich gebe ein Beispiel. Kerstin, geh nach Deutschland. Okay, jetzt lernst du Deutsche kennen. Gut, hab mich verliebt, muss ich sagen. Hatte ich nicht gedacht. Und dann sagt der Gründer deutsche Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob du das schon gecheckt hast, Gott. Aber der, die das, denen, das fehlt alles bei mir. Das macht keinen Sinn so. Christian könnte in Deutsch predigen und ich könnte in Englisch. Gott, das wäre so cool. Nein. Das sind Sachen in unserem Leben, die machen keinen Sinn. Aber Gott hat einen Sinn dahinter, wo er sagt, bist du bereit, es für mich zu nutzen, auch wenn es in deinen Augen nicht komplett vortrefflich ist? Auch wenn es in deinen Augen nicht komplett perfekt ist, bist du bereit, diese Meile zu gehen und das zu tun? Wenn wir das ganze Kapitel anschauen, und ich möchte das echt am Herz legen, lese bitte 1. Samuel 16 und 1. Samuel 17. Weil rückblickend sind da 5 Punkte, die mir so am Herzen liegen heute Morgen. Das erste ist, David wurde zuerst von seiner Familie verspottet und als klein und gering gesehen. Sein Vater vergisst ihn, sein Bruder Eliab beleidigt ihn. Das zweite, David wird von seinem König nicht erkannt und auch nicht in seine Fähigkeiten wahrgenommen. Aber der wahre König, der hat ihn erkannt. Der wahre König hat ihn immer gesehen. Drittens, als er zum Kampf mit Goliath kommt, und das ist im Vers 41 bis 51, wird David von diesem Riesen Goliath und dem ganzen Volk ausgelacht. Er tritt da hinein und steht vor Goliath. Und Goliath lacht sich kaputt. Und nicht nur David, sondern lacht über Israel. Du kommst mit ihm, oder was? Er hat keine Rüstung. Wer ist denn diese Piepmatz? Schau ihn an. Der ist doch klein. Und der Volk, der lacht auch. Das ist beschämend. Der Volk jubelt nicht und sagt, hey, sag das nicht über David. Sondern die sagen, ja, stimmt. Goliath hat recht, gell? Ja, ich bin gespannt. Du auch? Ja, ich bin auch gespannt. Wird das, ich weiß es nicht. Weißt du, der hat eine Steinschleuder, ne? Ja. Wie viele Steine hat er? 5. Er hat nur 5. Boah, dann, ja, das wird happig heute. Ist das nicht schlimm? Zuerst eine Familie verspottet dich. Dann der König aller Könige verspottet dich, Gott sei Dank nicht. Aber der König auf dieser Erde verspottet dich. Und jetzt der Feind, der lacht dich komplett aus. Viertens, David wird die ganze Zeit von der einzig wichtigsten Person gesehen. Gott selbst. Und ich glaube, wir machen es minder. Ich habe so oft zu Gott gejammert und gesagt, Gott, keiner sieht mich. Keiner sieht mich, Gott. Ich fühle mich so ungeliebt. Keiner sieht mich. Keiner kennt eigentlich, wer ich bin, Gott. Kriegt nur Kritik über das, was denen nicht gefällt, weil die es vielleicht nicht haben oder es triggert etwas bei die anderen Leute. Da kriege ich den Korrektur. Gott, ich werde nicht gesehen. Und dann in diesem Moment, Gott kommt rein und sagt, aber ich sehe dich. Ich, der die Welt geschaffen hat. Ich, der das Anfang und das Ende gemacht hat. Ich, der dich berufen hat, nicht ein Mensch, sondern ich habe dich berufen. Ich sehe dich. Und wir haben alle diese Momente in unserem Leben. Ob klein oder groß, du hast diese Momente der Minderwertigkeit, bis du lernst, es hinzunageln am Kreuz und zu sagen, es ist vollbracht. Es ist fertig. Mein Gott sieht mich. Mein Gott liebt mich. Kommt dieses Gefühl? Ja, das Gefühl kommt immer wieder. Erzähle ich das Leute? Ja, ich erzähle meine Vertrauten darüber, damit die für mich beten, damit die nicht sagen, ich weine mit dir, sondern dass die für mich beten. Und dass die sagen, hey Kerstin, das ist nicht die Perspektive. Und dann sage ich, stimmt, weil Gott mich anders sieht. Er kannte Davids Einstellung Gott gegenüber und auch dem Menschen. Der war so ein dienender Mann Gottes. Der hatte keine Probleme, auf dem Feld zu sein. Der hatte keine Probleme, das Essen seiner Brüder zu bringen. Der hatte keine Absicht oder hinterlässige Gedanken, ich bringe das Essen und dann. Sondern das war sein Lebensstil. Er lebte das und das ist der nächste Punkt. Ein sehendes Herz spricht Bände, ohne zu reden. Lifestyle. Wenn Leute um dich herum sind, wollen die von dir etwas lernen? Beobachten die dich? Suchen die tatsächlich deinen Rat, weil in dem Augenblick, die sehen was in dir und merken, ohne dass du vorher etwas gesagt hast, da ist etwas in dir, der viel größer ist. David sah geistlich gesehen. David sah immer geistlich gesehen. Wir wohnen und leben auf dieser Erde. Und wenn du ein Tagesbuch schreiben würdest, wie viel dein Gefühl oder deine Gedanke mit dir durchrennt oder durchbrennt in dem Tag, ich glaube, du wirst schockiert sein, wie oft deine Gedanken nicht an Gott denken. wie oft deine Gedanken dich überrollen und deine Emotionen und dann auch dein Aktivismus in eine andere Richtung leiten. Und Gott sagt, schau geistlich hin. Saul hatte eine Gelegenheit, wo David dann gesagt hat, er verspottet der lebendige Gottes. Saul hätte dann in dem Moment gesagt, ja, Quatsch, schau nicht auf das Äußerliche. Stimmt, der hat recht. Ein sehnendes Herz ist geistlich fit. Diese Heart-to-Heart Worship Nights. Ich hatte so ein Erlebnis mal. Ich habe Gott gelobt und gepriesen und habe gedacht, boah, da sind 1000 hierher. Mach die Augen auf, da waren 20. Und ich, was für eine Enttäuschung. Und dann merkte ich einfach, wie Gott sagt, nein, nein, das, was du siehst, das wird. Und ich habe gedacht, yes. Und dann war ich in einer Gruppe. Und das ist eine prophetische Gruppe. Und wir beten für München jede andere Woche. Wir sammeln uns, FaceTimen und wir prophezeien und sprechen das Wort Gottes über München. Und jemand hatte einen Eindruck. Und sie sagt es mir nachher. Sie sagt, Kerstin, du betest für Anbetung und Lobpreis in deine Gemeinde. Du hast ein Herz der Anbetung. Und die Lobpreiserin, sie hat ein Herz für Anbetung. Und sie sagt, und das, was du siehst, Kerstin, das wird geschehen. Sie wusste das nicht. Sie wusste nicht, dieser Moment, den ich an dem Abend hatte, wo ich die Augen aufgemacht habe und habe Tausende gesehen, habe regelrecht Tausende Leute gesehen. Und ich nehme das und ich sage, diese Person hat etwas geistlich wahrgenommen, die Gott schon geistlich zu mir geredet hatte. Sehen wir geistlich? Hören wir geistlich? Heute musst du eine Entscheidung treffen, das abzulegen, was dich hindert, anderen anzufeuern, mit denen zu jubeln, wo Neid statt Liebe einen zu großen Platz eingenommen hat in deinem Leben. Deutschland ist so gut an Komplimente geben. Deutschland ist so gut und die deutschen Leute sind so gut, Leute Anerkennung zu geben, wenn die überzeugt sind. Aber die zögern damit zu lang manchmal. Menschen allgemein zögern, Komplimente zu geben. Ich hatte mal eine Übung, wo jemand gesagt hat, denke und sage zu deinen Kindern, was du an denen so super findest oder warum du so stolz auf den bist. Und meine Kids in der Zeit, die waren 7 und 5, 4,5. Und in des Tag war ich richtig geübt. Ich habe gesagt, boah, ich bin so stolz auf dich. Und meine Kinder, warum? Und ich habe gesagt, du bist so wunderbar geschaffen. Du bist so eine coole Socke. Du schaffst alles, was du schaffen willst. Ja, ich weiß. Und dann rennen die los. Und dann habe ich denen hingesetzt und habe gesagt, weißt du, warum ich dich liebe? Warum ich so stolz auf dich bin? Und einer hat ganz eloquent geredet. Ich weiß, dass du mich liebst, weil du mir das sagst, weil du mir das zeigst, weil du das offenbarst. Und ich dachte, okay, okay. Zweite Kind, weißt du, warum ich dich liebe? Warum ich so stolz auf dich bin? Ja, weil du mich zudeckst, wenn ich schlafe. Möchtest du das ergänzen? Nö. Das ist es. Und ich habe mir gedacht, es ist egal, in welchem Sichtpunkt ein Kind etwas sieht. haben wir und nutzen wir die Übung, Cheerleaders zu sein für unsere Generation und für die Generation, die hinter uns kommen? Sind wir Cheerleaders? Und das ist nicht America with the pom-poms and the yeah, yeah, and give me the D and give me the E and give me the B. Darum geht es nicht. Und ich liebe das aber über America, weil die lassen es raus. Jubel einander zu, feuer einander an. Nicht unecht, aber feuer einander an. Wir müssen lernen, das zu entwickeln in unserer Kultur, damit es in Quelto so eine Prägung ist. Und wir sind sehr weit. Versteh mich nicht falsch, aber wir können viel, viel weiter sein. Lass deine Minderwertigkeit los heute. Und ich spreche echt zu den jungen Leuten. Du wirst und bist gesehen. Du bist geliebt. Ich spreche zu der älteren Generation. Dein Zeit ist längst nicht vorbei. Amen. Ihr habt so viel Weisheit zu geben. Ihr habt so viel Rat zu geben und ihr habt Zeit zu beten. Nutze die Gelegenheit. Ihr seid so wichtig. Und jetzt rede ich zu denjenigen, die einfach mittelaltert sind. Sei nicht so beschäftigt mit dem Alltag, sondern erkenne deinen Gott in Mitte deinem Alltag. Erlebe deinen Gott in der Arbeit. Erlebe deinen Gott, wenn du Pause brauchst. Mach einfach zu und sag, Herr, ich mache jetzt ganz stille. Bin ganz bei dir. 10 Sekunden, während ich die Tasse Kaffee halte in die Küche. Und die Mitarbeiter denken, ich trinke Kaffee und mache nur die Augen zu. Ich bete jetzt zu dir. Renn auf die Toilette, wenn du es brauchst in die Arbeit und sag, hier bin ich. Ich bin's wieder, ich möchte mich nur selber erinnern. Du bist bei mir heute, stimmt's? Danke. Du kannst mich nutzen heute, stimmt's? Danke. Was für ein Segen bist du in deiner Arbeit? Was für ein Segen bist du in deiner Familie? Was für Schätze kannst du mitteilen zu deiner Generation und die Generationen hinter dir und die Generation vor dir? Und jetzt komme ich zu einem anderen Punkt. Worte sind über dich gesprochen in deinem Leben, die nie Gottes Worte waren über dich. Nie. Und die haben eine Wurzel in dein Herz verankert und du mit einem sehenden Herz schaust du drauf und Glaube wächst da drin. Aber es ist nicht Glaube, es ist Lügen. Du hast es getauscht. Glaube ist was ganz anderes. Glaube sagt, ich liebe dich und ich sehe dich und du hast so viel Potenzial. Nicht nach das, wie sagt man, Sternstaub zu greifen, sondern nach die Sterne zu greifen. Du hast die Möglichkeit. Wenn du davon frei sein möchtest heute Morgen, dann bete ich, dass ihr auf eure Platz, ihr könnt gerne sitzen bleiben, aber wenn ihr vielleicht stehen möchtet, könnt ihr das auch machen, wie ihr Gott begegnen möchte. Aber wenn du mir diese Gebet nachbeten möchtest, dann tu beide Hände auf dein Herz, mach deine Augen zu und bete mir das bitte nach. Herr Jesus, ich komme bewusst zu dir und lass Neid, Eifersucht, Vergleiche mit anderen los. Ich möchte, dass Bitterkeit nicht mehr Raum hat in meinem Herzen. Ich möchte so gerne ein Cheerleader sein. Jemand, der andere zujubelt und anfeuert. Ich komme auch zu dir heute und möchte, dass du mich befreist von diesen Wurzeln voller falscher Worte. Lügen, die über mein Leben gesprochen worden sind. Ich löse mich von diesen Lügen. In Jesu Namen. Und bete, dass du, Gott, den offenen Raum einnimmst in meinem Herzen und deine Worte in mir wachsen lässt, damit gute, gesunde Wurzeln von diesem Tag an in mir wachsen. Ich komme auch zu dir und möchte mir selber vergeben, dass ich diesen Lügen geglaubt habe, dass ich meinen Horizont selber so klein gehalten habe. Und an dieser Stelle möchte ich, dass du deinen Namen sagst. Kerstin, ich vergebe dir. Und sagst du deinen Namen? Ich werde mich nicht mehr vergleichen, sondern erkennen, dass ich eine Königstochter oder Königssohn bin. Ich bin fähig, wunderschön, geliebt, gewollt und wertvoll. Und glaube meinem Vater im Himmel mehr, als was andere sagen. Und von jetzt an werde ich sehen mit meinem Herzen. Amen. Jetzt bist du auf einem Weg wie David. Du wirst Sachen erleben in die kommende Woche, die geistlich dich prägen. Du wirst Sachen erleben, wo du merkst, Gott sagt was zu dir, der er vielleicht noch nicht so klar durchdringen konnte bis jetzt. Und jetzt wird es dir zeigen. Und du wirst Vergleiche haben, wo du plötzlich dein altes Ich wird Dinge anschauen und sagen, oh, ich fühle das wieder. Ach, ich sehe das so, ich denke. Und dann kommt der Geist Gottes rein und sagt, nein, das bist du nicht. Das siehst du anders, weil ich dich schon längst gesehen habe. Gott ist ein Gott, der frei macht und frei hält. Frei hält. Gott ist ein Gott, der Zerbrochenheit wiederherstellt und nicht wieder kaputt macht. Und David hat es erkannt. Er hat es erkannt. Lass dich los von Leuten, die ständig etwas zu sagen haben über dich. Und werde ein Segen in dem Moment. Ich hatte in der Arbeit 6 Monate lang eine Frau, die nicht einmal Hallo zu mir gesagt hat. Boah, da gingen, ich sag's dir, Emotionen in mir hoch wie eine Achterbahn. Gut, dann ignoriere ich sie auch. Dann komme ich einfach früher, dann sehe ich sie nicht. Wer denkt sie, dass sie bist? Hallo? Bin doch freundlich, bin doch nett. Was ist ihr Problem? Und ich liebe das so sehr bei Gott. Gott spricht bei jeder Einzel anders. Aber bei mir spricht er, haben wir es jetzt bald. Ja, ich wollte es dir nur, ich weiß. Und jetzt gebe ich dir die Lösung. Okay, Gott, was ist die Lösung? Du sagst einfach guten Morgen jeden Tag. Okay. So, meine guten Morgen hat erstmal so ausgesehen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Oh, guten Morgen! Guten Morgen, ich wünsche echt einen schönen Tag. Guten Morgen, ich hatte so eine super Wochenende. Ich hoffe, sie hat das auch. Guten Morgen, ist es nicht schön heute? Wir feiern was in die Firma. Guten Morgen, und auf einmal wird es lebendig in mir. 6 Monate später sagt die Frau zu mir, guten Morgen. Ich habe gedacht, ich kipp gleich um. Ich habe gesagt, was haben Sie gesagt? Ich hab guten Morgen gesagt. Ich habe gesagt, vielen Dank. Wissen Sie, Sie haben meinen Tag gemacht. Echt, sagt sie. Ich habe gesagt, ja. Und ich habe nur gedacht, und Sie wissen nicht, wie lange ich auf das gehofft habe. Aber Gott kennt uns und er weiß, wie wir sind. Aber wenn wir über uns selber hinausgehen und unser Herz bewahren und wirklich das sehen, was der andere sieht. Diese Frau hat mir ihr Lebensgeschichte dann erzählt. Und das ging länger als 2 Stunden. Und ich habe mir gedacht, was und wo wäre ich, wenn ich nicht angefangen hätte, das zu hören, was den Himmelreich sagt über sein Kind, die ich gar nicht kenne. Wir müssen Cheerleader, anderes Perspektiv und anderes Mentalität bekommen. Und diesen Wochen wird sie es lieben. Und ich freue mich drauf, von euch zu hören, auch von euch von zu Hause. Schreib mir, sag mir, was du erlebt hast von Gott selber persönlich und wie er dich persönlich etwas verwandelt hat in dem Moment. Vater, wir gehen hier weg mit einem Jubel. Wir wollen so ähnlich wie David in seinem Zustand, wo er da war, sein. Wir wollen wirklich nach alles greifen, was du vor uns hast. Und wir wollen nicht vergessen, dass wir unser Herz immer wieder sehen lassen bei dir, aber auch sehen lassen bei uns. Und dass du uns so gerne reflektierst. Ich danke dir für eine segreichen, erfüllte Woche, voller Jubel und Gesundheit, voller Erwartung, was du für Wunder machst in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen.